Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ole Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, den 30. Juni 2025, gleich dem 9. Tir 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich Muharram mit dem Titel Ya Hussein. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Musik. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Mit diesen Worten wird auch die Sure 65 eingeleitet. Sie heißt Talaq, besteht aus 12 Versen und wurde in Medina enthüllt. Zunächst die Verse 1 bis 3 dieser Sure.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره
O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen unter Beachtung ihrer Wartezeit und berechnet die Wartezeit sorgfältig. Und fürchtet Gott, euren Herrn, fürchtet den Ungehorsam gegenüber ihm. Weist sie nicht während dieser Frist aus ihren Häusern aus, sie sollen auch nicht selbst ausziehen, außer sie begehen eine offenkundige schändliche Tat. Dies sind die Rechtsbestimmungen Gottes. Wer aber Gottes Rechtsbestimmungen übertritt, der fügt sich ja selbst Unrecht zu. Du weißt nicht, vielleicht führt Gott danach eine neue Lage herbei, so dass es zur Versöhnung kommt. Wenn sie dann das Ende ihrer Frist erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise und wendet euch ihnen wieder zu, oder trennt euch von ihnen in rechtlicher Weise und nehmt zur Scheidung 2 gerechte Personen von euch zu Zeugen und legt das Zeugnis in Aufrichtigkeit um Allahs Willen ab. Damit wird ermahnt, wer an Gott und den jüngsten Tag glaubt. Und wer Gott fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet. Und wer sich auf Gott verlässt, dem genügt er. Gott wird gewiss sein Anliegen erzielen. Gott legt ja für alles ein Maß fest. Der Islam betont das Heiraten und die Gründung einer Familie. Da in einigen Fällen eine Ehe für beide oder für eine Seite unerträglich werden kann, erlaubt er aber auch die Trennung. In den obigen Versen führt Gott sorgfältig zu beachtende Scheidungsgebote an. Die Scheidung darf nur in einer Zeit ausgesprochen werden, in der die Frau die Menstruation hinter sich hat. Die danach beginnende Wartezeit dauert so lange, bis die Frau dreimal die monatliche Blutung hatte. Will der Mann die Wartezeit einhalten, darf er in dieser Zeit nicht mehr mit der Frau verkehren. Dennoch ist er verpflichtet, weiter für den Unterhalt und die Unterkunft der Frau aufzukommen. Er darf sie nicht des Hauses verweisen und auch die Frau darf nicht weggehen, wenn sie vom Mann Unterhalt erhält. Sie darf sich nicht hässlich ihm gegenüber verhalten und nicht gegen die guten Sitten verstoßen. In der Regel fällt die Entscheidung für die Trennung in einer mit negativen Emotionen geladenen Situation. Da Mann und Frau aber innerhalb der Wartezeit von mehreren Monaten weiterhin in einem Haus leben, ist es möglich, dass sie sich versöhnen. Durch die Versöhnung wird die Scheidung rückgängig. Liegt der Entschluss zur Trennung aber fest, so muss diese würdig vonstatten gehen. Keiner der beiden darf sich schlecht verhalten und jede Seite muss ihren gesetzlichen und religiösen Pflichten nachkommen. Gott verheißt, wer sich an sein Gebot hält, dem ebnet er einen Weg für die Zukunft und lässt ihm aus unerwarteter Richtung Gutes zukommen. Es ist Gottes fester Brauch, dass er jemanden, der auf ihn vertraut und gottesfürchtig handelt, weiterhilft und ihn angemessen versorgt. Folgendes verdient Beachtung. Erstens, die Ehe ist im Islam etwas Heiliges und daher erfolgt der Vollzug der Scheidung nicht sofort nach der verbalen Erklärung zur Trennung. Die geschiedenen Eheleute können sich erst nach mehreren Monaten wirklich trennen, so dass innerhalb dieser Wartezeit die Chance zur Versöhnung und Rückkehr zum vorherigen friedlichen Zusammenleben besteht. Zweitens, eine Scheidung sollte nicht hoffnungslos machen. Vielmehr soll man in Vertrauen auf Gott optimistisch in die Zukunft blicken. Drittens. Eheleute müssen einander bei der Scheidung würdig behandeln. So leiden ihre Kinder weniger. Viertens. Der Islam fordert, dass bei der Scheidung zwei Zeugen zugegen sind, damit sie rechtmäßig verläuft. Fünftens. Zwei Dinge helfen aus Engpässen heraus. Vertrauen in Gott und Gottesfürchtigkeit. Wir lesen bei den Versen 4 und 5 des Sure Talaq weiter.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
Und für diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr da im Zweifel seid, ob es an ihrem Alter, einer Krankheit oder einer Schwangerschaft liegt, gilt eine Wartezeit von 3 Monaten. Und ebenso für die, die noch keine Monatsblutung haben, obwohl sie in ihrem Alter möglich wäre. Für diejenigen, die schwanger sind, ist die Frist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihrem Leib tragen. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Das ist Gottes Anordnung. die er zu euch als Offenbarung herabgesandt hat. Und wer Gott fürchtet, dem tilgt er seine Missetaten und dem gewährt er großartigen Lohn. An dieser Stelle wird auf die Wartezeit für drei Gruppen von Frauen besonders eingegangen, nämlich Frauen in den Wechseljahren, Frauen, die aus anderen Gründen keine Menstruation haben, und Schwangere. Wenn bei den ersten beiden Gruppen von Frauen eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann, müssen auch sie 3 Monate warten, aber für die schwangeren Frauen hält die Wartezeit bis zu ihrer Niederkunft an. Da bei einer Trennung eine Missachtung der moralischen Grundsätze und gegenseitigen Rechte der Eheleute wahrscheinlich ist, werden die Gläubigen wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass sie gottesfürchtig bleiben sollen. Auf die positive Wirkung dieser Gottesfürchtigkeit wird ebenso als Ansporn hingewiesen. Diese Wirkung äußert sich gemäß den vorherigen Versen in Form von Versorgung durch Gott und laut obigen Versen in Form der Vergebung von Sünden und Erleichterung im Leben. Wir sehen, erstens, die göttlichen Gebote sind je nach Bedingungen des Menschen verschieden. Zweitens, bereits das ungeborene Kind besitzt Rechte, wie die Rechte gegenüber dem leibeigenen Vater. Eine schwangere Frau kann daher vor der Geburt ihres Kindes keinen anderen Mann heiraten. Ihre Wartezeit läuft erst bei der Entbindung ab. Drittens, ob in der Ehe oder bei Trennung, immer ist Gottesfürchtigkeit ein Garant für die Lösung von Problemen. Bei Orientierung nach der Gotteslehre sind die Rechte der Eheleute angemessen abgesichert. Viertens, gottesfürchtiges Handeln ist die beste Art, um Reue zu zeigen, denn dann vergibt Gott die Sünden und erhöht auch noch die Belohnung für gute Werke. Es folgen die Verse 6 und 7 der Sure 65, Talaq.
Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayiqu alayhin. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
Lasst sie bis Ablauf der Frist dort wohnen, wo ihr selbst wohnt, von dem, was ihr euch leisten könnt, und fügt ihnen keinen Schaden zu, um sie in Bedrängnis zu bringen. Und wenn sie schwanger sind, dann gebt für sie das Nötige aus, bis sie mit dem niederkommen, was sie in ihrem Leib tragen. Wenn sie für euch das Kind stillen, dann gebt ihnen ihren Lohn und beratet untereinander darüber in rechtlicher Weise. Wenn ihr euch schwer einigen könnt, dann wird wohl eine andere für ihn das Kind stillen. Der Wohlhabende soll entsprechend seinem Vermögen die Aufwendungen gestalten. Und wem der Unterhalt bemessen zugeteilt wurde, der soll so viel er kann von dem ausgeben, was Gott ihm gegeben hat. Gott erlegt keinem mehr auf als das, was er ihm gegeben hat. Allah wird nach der schwierigen Lage Erleichterung schaffen. Erneut werden die Rechte der Ehefrau während der Wartezeit betont. Die Gläubigen dürfen der geschiedenen Frau nicht Unterhalt und Unterkunft vorenthalten. Insbesondere muss der Mann allen Bedürfnissen der schwangeren Frau, welche besondere Beachtung und Fürsorge braucht, bis zur Geburt ihres Kindes entsprechen. Nach der Entbindung sollen sie sich miteinander über die Betreuung des Säuglings und seine Ernährung mit Muttermilch einigen. Dem Neugeborenen soll nicht das Stillen verwehrt werden, und der Mann soll, wenn die Mutter das Kind nicht stillen möchte, eine Amme finden. Daraufhin verweist Gott noch auf einen wichtigen Grundsatz, nämlich, dass er die Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten verpflichtet. Die Frau soll daher nicht mehr von dem Mann erwarten, als er aufbringen kann, während der Mann nicht bei der Versorgung der Familie geizen darf. Abschließend noch folgende Merkpunkte. Erstens, während der Wartezeit zwischen verbaler und endgültiger Scheidung hat der Mann nicht das Recht, die Frau herablassend zu behandeln. Er muss wie zuvor für Unterhalt und Unterkunft der Frau sorgen und darf ihr nicht schaden oder sie in Bedrängnis bringen. Zweitens, Maßstab für die Unterhaltsleistung und Bereitstellung der Unterkunft ist die Finanzkraft des Mannes und nicht die Erwartungen der Frau, die oft über die finanziellen Möglichkeiten des Mannes hinausgehen. Drittens, der Islam empfiehlt, dass die Eltern sich hinsichtlich des Schicksals ihrer Kinder beraten. Viertens, jeder ist entsprechend seiner Möglichkeiten verpflichtet. Der Islam ist eine realistische Religion und verlangt keine unerträglichen Pflichten.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Meysame Moti'i mit dem Titel Navoye Hossein Hossein. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich Muharram mit dem Titel Ja Hossein.
Muharram, Du kommst jedes Jahr, um das Band zwischen unseren Herzen und Kerbala, Ashura und Hussein und seinen Unterstützern erneut fester zu knüpfen. Der Prophet Salawatullah alaihi hat gesagt: Im Gedenken an das Martyrium von Hussein, gegrüßt sei er, glüht in den Herzen der Gläubigen eine Wärme, die niemals vergeht. Wie schön, dass du begonnen hast, Muharram. Du bist der beste Grund für die Freunde Imam Husseins, ihre aufrichtige Liebe zu ihm zu zeigen. Du bist der beste Anlass, Tränen für Imam Hussein zu vergießen, für ihn und seinen kleinen Sohn Al-Yasgar und für seinen Bruder Abul-Fasl. Muharram, du kommst jedes Jahr, um unsere Herzen mit Kerbala und Ashura und seinen Leiden und mit Hussein und seinen Gefährten, die mit ihrem Blut für den Islam zeugten, zu verbinden. Muharram, du bist der Vertraute der Frauen und Kinder im Zeltlager des Imams am Tag der Ashura, deren Herzen wacker wurden, wenn sie Abbas ibn Ali sahen und denen der Kummer aus dem Gesicht wich, wenn sie Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm, anschauten. Was machst du bloß mit uns, Muharram? Wie liebevoll führst du die Liebenden zum Zelt Imam Husseins, Sohn Imam Alis, und holst die Erlaubnis, bei unserem Freund und Vorsteher einzutreten. O Hussein, kannst du uns bitte dein Wissen lehren? Der Name Imam Hussein, Friede sei mit ihm, und das Wort Ashura haben sich in der Geschichte verewigt, denn bei dem Geschehen am Ashura-Tag 680 nach Christus hat die Wahrheit sich gegenüber der Unwahrheit verteidigt. An diesem Tag ist Imam Hussein, Friede sei mit ihm, auch nicht eine Handbreit von Recht und Wahrheit abgewichen und hat auf diesem Wege den Verlust seiner Kinder, seiner Helfer und seines Lebens auf sich genommen. Dies ist ein großes Werk gewesen und hatte im Laufe der Geschichte auch die Anerkennung bei Anhängern anderer Religionen und bei wachen Menschen erregt. Der syrische Schriftsteller Antoine Barat, ein Christ, hat in seinem Buch Hussein aus der Sicht des Christentums über die Größe Imam Husseins wie folgt gesagt: Imam Hussein, gegrüßt sei er, ist der ewige Juwel der Religion. Er ist bis ans Ende der Welt das Gewissen aller Religionen. Denn er erhob sich zur Verteidigung des Glaubens seines Großvaters, des Propheten des Islam, Salawatullah alai, und hat nach dem kollektiven Gewissen des islamischen Volkes gehandelt. Seine Bewegung hat der Seele des gesamten islamischen Volkes wie ein Vulkan einen gewaltigen Ruck gegeben. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, wollte mit diesem seelischen und psychischen Ruck die in die Sünde abgesackten Gemüter wachrückeln und sie aus der Grube der Sünde befreien. Antoine Barat verweist auf die Unrechtmäßigkeit des Yazid, der den Befehl zur Ermordung Imam Husseins herausgab, und fährt fort: Beinahe hätten das Vorgehen der damaligen Staatsmänner die frischen religiösen Überzeugungen vernichtet. Sie strebten nur nach Macht und verdarben Herz und Seele, Verstand und Gewissen der Menschen. Daher soll die Bezeichnung Gewissen der Religionen bis ans Ende der Welt symbolisieren, dass die Bewegung Imam Husseins von Gott kam und sein Aufstand wie die Bewegung der Propheten gewesen ist. Also hat Imam Hussein, Friede sei mit ihm, um das Wort Gottes hervorzuheben und zur Rettung der Menschen bei seinem Kampf alles, was er besaß, in die Waagschale gelegt. Die Geschichte vom Martyrium hat nicht erst mit dem Heldenepos von Imam Hussein in Ashura im Jahre 680 nach Christus begonnen, sondern es ist die ewige Geschichte vom Kampf der Front des Rechtes gegen die Front des Unrechtes. Bei diesem Kampf scheint manchmal die Front des Unrechtes und der Lüge die Oberhand zu gewinnen. Und dies wirft bei einigen in der Liga des Rechtes möglicherweise grundsätzliche Fragen auf. Fragen wie zum Beispiel, sollen wir gegenüber einem großen Heer von Feinden Widerstand leisten oder uns ergeben? Ist es überhaupt möglich, einen überlegenen Feind zu besiegen? Ist der Preis für den Widerstand gegenüber ihnen nicht zu hoch? Was wird das Endresultat unseres Kampfes gegen sie sein? Ähnliche Fragen haben sich manche auch damals gestellt, als der Prophet in Medina regierte. Daher hat Gott zur Klarstellung eine größere Zahl von Koranversen herabgeschickt. Die Antwort des Korans besteht in der entschiedenen Aufforderung zur Standhaftigkeit und zum aufrichtigen Handeln. Im Vers 112 der Sure 11, Hud, befiehlt Gott dem Propheten: So handle darum aufrichtig, wie dir befohlen wurde. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hatte, gestützt auf die Verse des Korans und die Lehren des Propheten Gottes, genau seine Pflicht gegenüber Gott begriffen. Viele in seinem Umfeld haben ihn angespornt, gegenüber Yazid zu kapitulieren, ihm den Treueid zu leisten und sich das Leben leicht zu machen. Hätte Imam Hussein, Enkelsohn des Propheten, trotz seines hohen Ansehens unter den Muslimen, den Yazid als Herrscher über die Muslime anerkannt, hätte es die Anerkennung des hässlichen Verhaltens dieses Umayyaden bedeutet. Imam Hussein konnte niemals einem so verdorbenen, gottlosen Regenten wie Yazid die Treue schwören. Deshalb hat er als wahrhaftiger Gläubiger und bester Diener Gottes, nachdem seine Mahnungen auf taube Ohren gestoßen waren, schließlich offen erklärt, dass er Yazid den Treueid verweigert. Angesichts der wenigen Mitstreiter Imam Husseins, die am 10. Muharram in Karbala dem mehrere tausend Krieger zählenden Heer des Yazids gegenüberstanden, sollte man denken, dass er den Kampf verloren hat. Aber die Geschichte lehrt uns, dass ein Widerstand zu Liebe der Religion und zur Verteidigung von Recht und Wahrheit ein historischer Erfolg war, weil er in der Geschichte oftmals Unterdrückte zum Aufstand gegenüber Unterdrückern inspiriert hat. Der wichtigste Beweggrund Imam Husseins für seinen Widerstand gegen das Unrecht bestand darin, das Gute zu empfehlen und das Schlechte zu verwerfen. In seinem letzten Willen, den er bei seinem Bruder Muhammad ibn Hanafiya in Medina zurückließ, schrieb er: »Ich habe mich nicht wegen egoistischer Verlangen zum Aufstand erhoben und ich ziehe nicht in den Kampf, um Aufruhr und Unheil zu stiften, Verderben anzurichten und Unrecht zu tun, sondern mein Beweggrund ist es, die Gemeinschaft meines Großvaters, des Propheten Gottes, zu reformieren und zu heilen. Und meine Absicht ist es, das Gute zu gebeten und das Schlechte zu verwerfen.« Zu jener Zeit hat das Regime der Umayyaden zwei wichtige große Grundpfeiler des Islams ins Schwanken gebracht, und zwar verbanden sie das Gebot des Guten und die Verwerfung des Schlechten. Sie haben sogar das Gute als verwerflich und das Verwerfliche als gut hingestellt. Nach Vollzug des Hadjis in Mekka setzte sich Imam Hussein, Friede sei mit ihm, mit seiner Karawane in Richtung Kufa im Irak in Bewegung. Die Kufaner hatten ihm geschworen, an seiner Seite gegen Yazid anzutreten. Doch wehe diesen Kufanern, die ihm die Treue schworen und sich später aus Geldgier dem Herr des Yazid anschlossen.
Auf dem Weg von Mekka nach Kufa hat Imam Hussein immer wieder betont, dass es ihm bei seinem Widerstand gegen Yazid um die Wiederbelebung der Religion des Propheten Gottes geht und um das Gebieten des Guten und das Verwerfen des Schlechten. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hat mit seinem Widerstand gegenüber Unrecht und Unwahrheit allen Menschen und Generationen etwas Wichtiges gelehrt, nämlich, dass sie an ihrem Wort, wenn es die Wahrheit und Rechtens ist, festhalten sollen und dass sie siegen werden, wenn sie standhaft bleiben, so wie die iranische Nation inspiriert von der Lehre und den hohen Werten der Bewegung Imam Husseins, Friede sei mit ihm, Widerstand leistete, die Monarchie stürzte und der islamischen Revolution zum Sieg verhalf. Diese Revolution setzt auch heute, gestützt auf diese Lehren, ihren Weg gegenüber den Unterdrückern fort. Auch der libanesische Widerstand und der Heldenmut der Palästinenser, die Standhaftigkeit des jemenitischen Volkes und der Bevölkerung von Syrien, die Befreiung der Iraker aus der Unterdrückung Saddams, die Vertreibung der Amerikaner aus ihrem Land und die Standhaftigkeit aller freiheitsliebenden Völker sind Früchte der Bewegung Imam Husseins. Alle tapferen Muslime glauben an die Verheißungen Gottes, dass das Unrecht zugrunde gehen und schließlich das Gute auf der Welt überall zum Zuge kommen wird. Jedes Jahr kommt Muharram zu uns, um uns erneut die Liebe zu Freiheit und Recht zu lehren und uns erneut an die hohen menschlichen und göttlichen Ziele zu erinnern. So kommt es, dass Imam Khomeini über die beiden islamischen Trauermonate gesagt hat: Muharram und Safar sind es, die den Islam am Leben erhalten haben. Er hat auch gesagt: Die Denkschule Husseins, Friede sei mit ihm, ist die Schule, die den Menschen veredelt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohsen Hasanzadeh mit dem Titel Alamdare Quran.
Because yes, me poke to der khun kishide. Because das natas dan barodar buride. Shode bol matamas erodar khamide. Delam gesht na. Sakine nishaste kamino dil afkar labe tashne dar khayme bar chashme khun bar be pa khin
دگر بار تو سقای تبلان ابل فز نبل فز
علم دار قرآن ابل فز نبل فز به خون گشت خلطان ابل فز نبل فز
ببین حال تبلان برادر برادر از کلسوم این بود همه آسوده بخوابید برادر دایمین همه آسوده بخوابید برادر دایمین ربن خیلی تو بیند که خاموش گشته چراغت شود دل پریشان ذهن اجران و داغت گل باغ ایمان ابل فز نبل فز
علم دار قرآن
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, wir haben in unserem Beitrag immer wieder in die Abhandlung Imam Sajjads, Friede sei mit ihm, über die Rechte der Menschen reingeschaut und darin Gesichtspunkte vorgefunden, die in den heutigen Menschenrechten unberücksichtigt bleiben, aber für die Beziehungen zwischen den Menschen von großer Bedeutung sind. Dadurch, dass Menschen miteinander verkehren, entstehen aus der Sicht Imam Sajjads, Friede sei mit ihm, Rechte und Pflichten und deren wichtigster Rückhalt ist die Moral. Die Beachtung dieser Rechte und Pflichten kann die Gesellschaft von Ungerechtigkeit befreien und zur Verbreitung eines schönen menschenwürdigen Verhaltens und menschenwürdiger Gesinnung führen. Im letzten Beitrag sprachen wir über die Rechte der Minderheiten im Islam. Wir sagten, dass der Islam sehr auf die Rechte der Bürger einer Gesellschaft achtet und die menschliche Unantastbarkeit würdigt. Der Mensch nimmt im Islam einen hohen Rang ein und Gott hat den Menschen geehrt. Imam Borir, Friede sei mit ihm, empfiehlt seinen Kindern, gebt Acht, nicht die Rechte der Menschen und die Rechte Gottes zu verletzen. Die Devise des Islams lautet, Gerechtigkeit zwischen allen Menschen herzustellen, was auf der Überzeugung beruht, dass sich nichts an dem Prinzip der Gerechtigkeit ändert, wenn die Menschen verschiedenen Religionen Gottes angehören. Deshalb sehen wir, dass die islamische Lehre die Wahrung der auf Gottes Gerechtigkeit beruhenden Rechte der Minderheiten in der Gesellschaft unterstreicht. Die Soldaten des Umayyiden-Herrschers Muawiyah hatten die Rechte der Schriftbesitzer im Islamischen Reich verletzt und sich an deren Eigentum vergriffen. Als dies Imam Ali, Friede sei mit ihm, zu Ohren kam, bedauerte er dies sehr und sagte, wenn ein Muslim im Islamischen Reich sieht, dass einem anderen Muslim oder einem Bündnispartner der Muslime ein Unrecht geschieht und sich darüber so sehr aufregt, dass er stirbt, so kann man ihm deswegen keinen Vorwurf machen. Gemäß den Lehren des Islams sind die Anhänger anderer Gottesreligionen, die in einer muslimischen Gesellschaft leben, Bürger dieser Gesellschaft. Sie können unter Wahrung der Grundlagen ihrer eigenen Religion zusammen mit den Muslimen ein friedliches Leben führen. Die islamische Regierung ist verpflichtet, sich an das Bündnis, das sie mit den Schriftbesitzern schließt, zu halten und deren Leben, Besitz und Ehre zu schützen. In einer islamischen Staatsordnung wie der Islamischen Republik Iran können die Minderheiten der Anhänger göttlicher Religionen frei ihren Gottesdienst ausüben und ihr Religionsunterricht baut auf der eigenen Religionslehre auf. Die religiösen Minderheiten können Kandidaten für die Parlamentswahlen aufstellen und diesen ihre Stimme geben, damit sie ihre Rechte vertreten.
Imam Sajjad hebt die Rechte der religiösen Minderheiten hervor und fordert die Muslime auf, ihnen kein Unrecht zu tun und sich an die mit ihnen getroffenen Vereinbarungen zu halten. Er sagt, dass sie dem Schutz Gottes und seines Propheten unterstehen. Die Treue zu einem Bündnisvertrag wird moralisch hoch eingestuft. Der Islam legt großen Wert auf die Beachtung von getroffenen Vereinbarungen und verurteilt einen Vertragsbruch. In einem Koranvers heißt es zum Beispiel, ihr Gläubigen, haltet euch an eure Bündnisse. Zu den bedeutenden Ergebnissen der Beachtung der Vertragstreue gehört die Herstellung von Sicherheit, sozialer Gerechtigkeit und Beachtung aller Bevölkerungsschichten. Der Islam lädt die Schriftbesitzer, nämlich die Anhänger anderer Gottesreligionen, zur Zusammenarbeit ein. Er möchte, dass sie unter Beachtung der Gemeinsamkeiten friedlich mit den Muslimen zusammenleben. Im Vers 64 der Sure 3 steht, sag, ihr Schriftbesitzer, kommt her zu einem Wort, das zwischen uns und euch gemeinsam ist, dass wir Gott alleine dienen und keine Teilhaber neben ihn stellen und dass wir uns nicht untereinander an Gottes Staat zu Herren nehmen. Die Anhänger der anderen Religionen himmlischer Herkunft genießen also an der Seite der Glaubensanhänger des Islams Sicherheit. Ebenso wie die Muslime in ihrem islamischen Land in Wohl und Frieden leben, muss auch das Recht auf Sicherheit und Frieden der anderen Gruppen in dieser Gesellschaft gewährleistet sein. Dies ist nicht anders als das Prinzip von der friedlichen Koexistenz und der Respektierung der Rechte der Menschen. Der große muslimische Rechtsgelehrte Sheikh Shaltut sagt darüber: Der Islam legt den Muslimen eine friedfertige Politik ans Herz, die sowohl über ihren Beziehungen untereinander als auch ihren Beziehungen zu den anderen Nationen herrschen soll. Der Frieden in den Beziehungen unter den Menschen schafft somit die Grundlage zur Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Austausch. Das Einzige, was der Islam von den Nichtmuslimen fordert, ist, dass sie den Anhängern der Lehre des Islams keine Schwierigkeiten bereiten. Aber diese Religion hat nie von ihnen verlangt, dass sie unter Zwang Muslim werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.